im Gebet meine Geschwister an und danke dir für die Gelegenheit, dass wir in dieser Gemeinschaft hier vor Ort, aber einst in dir, mit dir eins, mit allen, die dich lieben und an dich glauben, dass wir in dieser Gemeinschaft dein Wort studieren dürfen, dass wir, ja, auch wenn wir das immer wieder sagen, tiefer in die Erkenntnis deiner selbst gelangen und einfach mehr darüber staunen, was für ein großartiges, herrliches, ja, den Verstand übersteigendes Werk du vollbracht hast, für uns und auch in uns. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass die heutige Bibelstunde auch dazu beiträgt, Herr, dass wir dieses Gute, diese gute Nahrung, die wir von dir haben, dass wir heute etwas davon schmecken dürfen, da innerlich aufgebaut werden, gestärkt werden, zunehmen, wachsen an dem inneren Menschen, auch wenn wir an dem Äußeren abnehmen. So bitte ich dich um deinen guten Segen für uns hier vor Ort, für all die, die in welchen Kreisen und auch in welchen Orten auch sich heute dazu eingeschaltet haben, Herr, segne uns reichlich dadurch. Amen. Ich glaube, heute ist die 12. Bibelstunde zu dem Thema Heilsgewissheit, zu dieser kleinen Reihe innerhalb des 2. Petrusbrief, in denen wir diese einzelnen Paarungen miteinander anschauen. Und die Paarung, die wir gerade anschauen, ist die 5. Und da geht es um das Ausharren und Gottesfurcht in dieser Kombination. Beide Dinge, die notwendig sind, dass wir in unserem Gewissheit unseres Heils, Gewissheit unserer Rettung fest werden und zunehmen. Und als ich dann gedacht habe, ja, die 12. Bibelstunde schon mittlerweile dazu, dachte ich, ja, es braucht Ausharren. So, das ist notwendig, auch da dran zu bleiben und da nicht müde zu werden. Und ich glaube auch, dass dieser Bereich etwas ist, was wir am meisten nötig haben. So wie ich euch kenne, und wie auch ich mich kenne, es liegt oft nicht so sehr an einer Entschiedenheit oder an einer Bereitschaft oder auch oft auch nicht an einer Erkenntnis, denn wir sind reich beschenkt in der Erkenntnis des Evangeliums. Oft ist, was uns mangelt, ist dieses Dranbleiben, das Ausharren. Ich fühle das so sehr mit dem Petrus. Das Wollen ist vorhanden, aber das Vollbringen oft nicht. So, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach, und dieses Dranbleiben, beständig bleiben, nicht nur über einen kurzen Zeitraum zu sagen, ja, das gefällt mir, das will ich, nicht nur Montag voller Kraft zu sein, sondern auch Dienstag und Mittwoch und vielleicht einen Monat über, vielleicht sogar ein ganzes Jahr mal durchzuhalten. Ich denke, das ist etwas, was wir wirklich notwendig haben, das, was wir unbedingt brauchen, ist dieses Ausharren. Und was kann das Ausharren mehren? Was kann uns helfen, dran zu bleiben, am Stück zu bleiben, im Evangelium zu bleiben? Heute möchte ich mit euch etwas anschauen oder das anschauen, was uns helfen kann. Das ist die Gottesfurcht oder in meiner Bibel übersetzt mit Gottseligkeit. Je nachdem, was für eine Version ihr da habt, auch selbst in der Elberfelder, in meiner älteren Version heißt es noch Gottseligkeit, ich glaube in der neueren heißt es schon Gottesfurcht, in manchen anderen schreiben von Frömmigkeit, je nachdem, ich werde euch da in diesen Begriff da hineinnehmen. Aber das ist, wir gucken uns, was braucht das Ausharren, was sollen wir zum Ausharren hinzufügen, damit es zunehmen kann. Das Ausharren sollte ein Lebensstil werden. Darum geht es jetzt hier. Wir sollen es zu einem Lebenswandel werden lassen, dass wir nicht nur so in kurzen Momenten voller Feuer und Flamme sind, nicht in kurzen Momenten des Hochgefühls und der Entschlossenheit, sondern dass das, wenn wir zurückschauen auf unser Leben, dass wir sagen, guck mal, das ist mein Leben oder das ist ein Lebensstil, den wir da entwickelt haben oder der in unserem Leben wirksam geworden ist oder sich geformt hat. Eine Grundhaltung, eine Lebenshaltung sollte Ausharren sein. Und ich will euch zeigen, dass das mit der Gottesfurcht, dass dieses Konzept hier dahinter steht. Ein Lebenswandel, ein Lebensstil und darum eben auch eine Frömmigkeit, wie wir anderen übersetzen, das braucht es, damit das Ausharren beständig bleibt. Bevor ich aber euch so ein bisschen die Begrifflichkeit und dieses Konzept vorstelle, und ich hoffe dadurch, dass ihr die gleiche Perspektive, Hoffnung und die Kraft und die Herrlichkeit darin seht, die ich beim Vorbereiten gesehen habe, möchte ich ein, zwei, drei Punkte dazu von vornherein sagen. Ich habe euch in der letzten Bibelstunde schon mal kurz hineingenommen und aufgezeigt, dass die Kraft und die Motivation zum Ausharren nicht die Angst sein darf. Und nicht die Angst ist. Das heißt, wenn Petrus hier davon redet und sagt, im Aussaaren reicht die Gottseligkeit oder Gottes Furcht da, dann meint er nicht damit, habt Angst, dass ihr sonst abkommt, habt Angst, sonst werdet ihr euer Heil verlieren oder ihr kommt ins Gericht und Gott wird euch bestrafen. Das ist nicht das, was Petrus hier in diesem Kontext, auch in diesem Zusammenhang, über was Petrus hier redet. Er sagt nicht, ihr sollt Gott fürchten und darum sollt ihr ausharren. Das ist nicht das Konzept und das ist nicht das Thema und das ist auch nicht der Kontext dieser ganzen Stelle. Hier geht es im Gegenteil, die Gewissheit des Glaubens zu festigen und zu ermutigen und die Hoffnung zu bewahren, ich bin gerettet und nicht eben die Furcht zu haben, wenn ich nicht ausharre, dann gehe ich verloren. Das würde dem ganzen Kontext widersprechen. Und von daher habe ich euch letztes Mal schon in eine wichtige Stelle, die ihr gut kennt mittlerweile, 1. Johannesbrief Kapitel 4, 17 bis 19, in dem es darum ging, dass in der Liebe keine Furcht ist. Und dass die Liebe eben die Furcht austreibt. Und das, weil wir wissen, dass wir in Jesus Christus die Vergebung haben, die Erlösung haben, Frieden mit Gott haben, kommen wir nicht ins Gericht und darum haben wir auch keine Furcht. Wir haben vor Gott nichts mehr zu fürchten. Gott ist nicht mehr unser Feind. So, er ist unser Freund, er ist der, unser Erlöser, der uns liebt. Und diese Gewissheit, diese Liebe zu uns, die treibt die Furcht aus. Das heißt, die Gottesfurcht hat nichts mit Angst zu tun. Wenn wir von dem Konzept, wenn ich das als Konzept jetzt mal beschreibe, wenn ich mir von Konzept der Gottesfurcht reden, geht es hier nicht um die Angst und die treibende Kraft zum Ausharren. Doch das bedeutet nicht, und da will ich das gleich hinzufügen, und darum, weil nach der letzten Bibelstunde hier und da, ich möchte das ein paar Dinge klarstellen. Das bedeutet nicht, dass weil wir keine Furcht mehr vor Gott haben in Bezug auf unser Gericht, in Bezug auf unsere Ewigkeit, in Bezug auf seinen Zorn. Wir fürchten Gott nicht mehr, wir kennen seine Liebe, bedeutet nicht, dass wir keine Ehrfurcht vor ihm haben. Ich weiß, dass in manchen Kreisen bei manchen Christen ein sehr schwaches oder beziehungsweise schiefes Gottesverständnis da ist. Also ich sage es so mal, da ist Gott der Kumpel. Ja, also man feiert eine Party mit ihm und als ob er so wie du und ich gleichwertig auf der Augenhöhe, da fehlt die Ehrfurcht. Und ich bin mir sicher, dass dass ein großer Mangel in unserem Lebenswandel, Mangel an Gottesfurcht ist, weil wir Gott nicht fürchten als der er ist. Also wenn wir auch von Gott keine Angst haben, das bedeutet nicht, dass wir keine Ehrfurcht vor ihm haben. Aber das sind zwei verschiedene Konzepte. Das eine ist Frömmigkeit und wir werden darüber Gottseligkeit, Gottes Furcht als ein Lebenswandel. Das ist etwas anderes als Furcht vor Gott haben. Und da lehrt uns die Schrift, dass wir auch als Kinder Gottes in einer respektvollen Haltung dem Gott gegenüber begegnen sollen, zu ihm nahen sollen. Wir kommen nicht und sagen, hey, hi, klatsch ab. So kommen wir nicht zu unserem Herrn, auch nicht zu unserem Herrn Jesus Christus. Das ist nicht die Haltung, sondern wir wissen, wer er ist, oder? Wir begreifen, er ist der Schöpfer und wir sind Geschöpfe. Das ist nicht so, schön, dass du heute auch da erschienen bist. Das ist ein Vorrecht, dem Schöpfer zu begegnen. Und wir kommen in eine ehrfurchtvollen Haltung im Wissen, es ist der Schöpfer der Welt und ich bin lediglich ein kleines Geschöpf. Und das macht was doch mit meiner Haltung. Das drückt das und dementsprechend drücke ich das auch im Umgang, wie ich rede, was ich tue, was ich nicht tue. Das hat was mit Ehrfurcht zu tun. Wir begreifen doch, dass Gott heilig ist, dass Gott gerecht ist, dass er gut ist. Und sind wir immer gut? Sind wir immer heilig? Sind wir immer gerecht? Ich sage, wenn wir diese Perspektive haben und Gott in dieser Eigenschaft kennen und verstehen, diese Erkenntnis haben und wissen, wer wir sind. Und wenn wir ihm nahen, dann werden wir nicht hochmütig, dann werden wir nicht arrogant und stolz, sondern kriechen wir auf den Boden zu ihm, weil wir wissen, wer er ist. Er ist der Erlöser und wir sind Bedürftige, die der Erlösung bedürfen von ihm. Von daher ist die Haltung, ich will, dass ihr das richtig versteht, wenn ich sage, hier geht es nicht um eine Furcht vor Gott. Das bedeutet nicht, dass wir nicht Gott, dass die Bibel nicht davon spricht, dass wir Gott fürchten sollen. aber nicht in welcher Weise. Nicht in der Weise, dass er uns richten wird, nicht in der Weise, dass er uns vernichten wird, nicht in der Weise, dass er uns bestrafen wird oder dass wir das Heil verlieren. Nicht in dieser Weise fürchten wir Gott, sondern wir ehren ihn. Das hat was mit Respekt zu tun. Wir respektieren ihn als das, was er ist und in dem Wissen, wer wir sind. Das hat was mit Ehrfurcht zu tun. Aber das ist ein anderes Konzept. Darüber redet Petrus hier nicht. Weil ich will das von vorne klarstellen, dass ihr denkt, dass ich das verharmlose oder so, dass man Gott nicht mehr fürchten soll. Schaut mal, als Jesaja die Offenbarung Gottes bekommt, wie ist sein Verhalten? Wie naht er Gott? Jesaja 6, schlagt mal ganz kurz auf. Ich habe heute Freudigkeit, etwas aus dem Alten Testament zu lesen, schon so lange nicht getan. Jesaja 6, wirklich ein gewaltiger Abschnitt. Zu schnell. Jesaja 6 ist die Gottesvision, die Jesaja bekommt und seine Berufung, seinen Auftrag, das Wort zu predigen. Und dann, ich lese ab Vers 6, ich glaube Vers 5 besser, steigen wir ab Vers 5 hinein. Und da heißt es, da sprach ich, wehe mir, denn ich bin verloren, denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich und inmitten einem Volk mit unreinen Lippen. Das ist die Grundhaltung. Da naht Gott, naht seiner Herrlichkeit. Gott offenbart sich ihm in dieser Herrlichkeit, in der Vision und Jesaja begreift, oh, ich bin nicht würdig, ihm zu nahen. Meine Lippen sind unrein. Und ich bin nicht da alleine, sondern wir sind alle so. Und das ist ein Empfinden, das ist ein Grundverständnis, wer Gott ist und wer Jesaja ist. Und dann passiert Folgendes. Da heißt es, denn meine Augen haben König den Herrn der Herren gesehen. Wenn man den König der Könige, den Herrn der Herren sieht, dann passiert das. Ich weiß, wer er ist, ich weiß, wer ich bin. Und dann komme ich auf den Boden. Da komme ich wirklich auf den Boden. Hab keine Ansprüche. Da ist nichts von Stolz und Hochmut da, sondern das ist wirklich Ehrfurcht und Demut. Und dann passiert Folgendes, Vers 6, da flog einer der Seraphim zu mir und in seiner Hand war eine blühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte und er berührte damit meinen Mund und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt, so ist deine Schuld gewichen und deine Sünde gesühnt. Das ist was passiert. Das ist die Grundlage dann zu nahen, dass Jesaja dann mit Gott spricht, überhaupt es wagt zu sagen, Herr, hier bin ich, sende mich. Die Grundlage ist dann die Sühnung, die Vergebung, die Reinigung. Und das ist die richtige Haltung. Geht mit mir ins letzte Buch der Bibel, der Offenbarung, Kapitel 1. Uns ist ja bewusst, gell, dass Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat, einer der 12 Apostel war. Er war so jung, er war so süß und klein. Jesus liebt ihn wirklich innig und hat sich viel Zeit mit ihm genommen. Und er hat so eine privilegierte Stellung gehabt. Beim Essen dürfte er immer neben Jesus sitzen. Ja, das ist schon was Besonderes. Er war halt klein, da war er jung. Er war der Kleinste von allen, der Jüngste von allen. Und er genoss viel Privilegien. Und also ich sage so, wenn jemand Jesus aus der Nähe betrachten konnte, dann er. Wenn jemand an seinen Schultern lag, dann er. Und zwar in dem irdischen Leben. Aber als Johannes Jesus als den Erhöhten sieht, als Jesus ihm sich offenbart, als der verherrlichte König der Könige, Herr der Herren, wie reagiert Johannes? Sagt er, hey Jesus, schön dich wiederzusehen. Das ist eine ganz andere Haltung. Das ist da nicht an seiner Brust liegen. Schaut mal, Johannes, Offenbarung Kapitel 1, Vers 17. Und dann heißt es, und als ich ihn sah, schreibt Johannes, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Das ist die Haltung. Er begegnet Jesus. Jesus offenbart sich in seiner Herrlichkeit. Und Johannes kann da nicht stehen bleiben. Er kann nicht, das ist jetzt nicht nur, dass ihm die Kraft ausgeht, sondern das drückt eben diese Ehrfurcht, diese Demut. Er kann nicht von dem heiligen Gott einfach stehen. Wenn ich darüber rede, denke ich immer wieder an eine Aussage von einem Pastor, der eine Auseinandersetzung führte mit einem charismatischen Pastor. Und also, die waren Freunde. Und er sagt, weißt du was, Jesus besucht mich immer, wenn ich mich rasiere. Sag, wenn ich mich rasiere, dann besucht Jesus, dann reden wir so morgens immer mit ihm. Und dann sagt dieser Pastor, und nachdem Jesus dich besucht, oder während Jesus dich besucht, rasierst du dich da weiter? Ja. Und du hast dich nicht geschnitten? Ich hatte Angst. In dem wahrscheinlich waren noch ältere Prediger. Die haben noch nicht die elektrischen Geräte. Er sprach darüber in diesem, sagt, wenn der Herr, der Auferstandene, Johannes erschien, den er kannte, und der wie tot zu Füßen fällt und sagt, oh nein, Jesaja, die Propheten, aber du stehst und rasierst dich einfach weiter, wenn Jesus dir erscheint. Das ist alles andere. Wir haben etwas am Sonntag von einem Zeugnis gehört, gell? Wenn Jesus einem erscheint, was mit Menschen passiert. Das meine ich, das hat was mit einem Eigenverständnis, wer ist es, wer wir sind, und da kann man nicht stehen bleiben. Das ist Ehrfurcht. Das ist nicht Gottesfurcht, nicht in diesem Sinne. Es ist Ehrfurcht. Von daher möchte ich sagen, wenn wir Gott nahen, dann nahen wir Gott mit Furcht und Zittern, heißt das, richtig? Geht mit mir in Psalm 2. Ich möchte einfach damit euch ausrichten, bevor ich über die anderen Dinge reden werde. Ich werde nicht mehr über Furcht und Angst reden. Deswegen will ich diese Dinge klar hier die Weichen stellen und dann, damit es klar ist, von was ich dann rede. Psalm 2, ein herrlicher Psalm. Gott offenbart sein König und bezeugt, dass sein Sohn der König ist. Und wie man ihm gegenüber sich verhalten soll, wie man reagieren soll auf ihn. Und ich lese ab Vers 6. Hab doch ich meinen König geweiht auf Zion, meinem heiligen Berg. Das ist das Zeugnis des Vaters über seinen Sohn. Lass mich die Anordnung des Herrn bekannt geben, Vers 7. Er hat zu mir gesagt, mein Sohn bist du, ich habe dich gezeugt. Das ist das Zeugnis des Sohnes über sich. So, der Vater sagt, das ist mein König, den habe ich geweiht. Der Sohn sagt, der Vater hat mir ein Leib gereiht, er hat mich gezeugt und zu mir gesagt, mein Sohn bist du. Und jetzt schaut mal auf Vers 8. Fordere von mir, jetzt redet wieder der Vater, und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben, zu dem Besitz, den Enden der Erde. Mit eisernem Stab magst du sie zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Und nun, ihr Könige, handelt verständig, lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde. Jetzt spricht er sie an und sagt, was ist die richtige Haltung diesem Sohn gegenüber, dem König der Könige, dem Sohn, den der Vater gezeugt hat? Wie muss man sich richtig verhalten? Schaut mal Vers 11. Dient dem Herrn mit Furcht und jaucht mit Zittern. Denkt ihr, wie kann man das tun? Was bedeutet das? Angst haben, wenn wir den Sohn begegnen, Angst haben, ihm zu dienen. Nein, hier geht es nicht um dieses, ich fürchte mich vor dem. Hier geht es um Ehrfurcht. Das heißt, wenn ihr anbetet, dann kommt nicht mit hier Finger in der Nase und ja, wir loben dich und was weiß ich, aber in keiner Haltung, dass man weiß, wer er ist. So, wenn ihr ihm naht, dann begreift, wer er ist, naht ihm gebührend, denn er ist der Herr der Herren, der König der Könige. Und dann schaut mal, was dann heißt. Wie macht man das? Vers 12. Küsst den Sohn, dass er nicht zürne, und ihr umkommt auf dem Weg, denn leicht entbrennt sein Zorn, glücklich alle, die sich bei ihm bergen. In dieser Haltung, ihn als Zuflucht, ihn als Schutz finden und ihn suchen, aber sich nicht gegen ihn stellen, sich nicht gegen ihn erheben, nein, ihn küssen. Und zwar nicht so, wie Judas es getan hatte. Das ist die Haltung, also nicht in einer Angst, sondern in einem Verständnis, in einer ehrfurchtvollen Haltung, im Wissen, wer er ist. Es ist der König, den ich nahe. Es ist der König, zu dem ich komme. In dieser Weise. Und jetzt wieder ein Sprung in die Offenbarung. Ich möchte euch diese gebührende Haltung zeigen. In Kapitel 4 wird uns nicht nur die Schöpfung vorgestellt, sondern werden die Repräsentanten der Gemeinde vorgestellt, die 24 Ältesten in diesem Abschnitt. Und schaut mal, was ihre Reaktion ist gegenüber dem Lamm und gegenüber Gott. Kapitel 4, ich lese ab Vers 9. Und wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Danksagung geben werden dem, der auf dem Thron sitzt, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und wir wissen, wer auf dem Thron sitzt. der Schöpfer und das Lamm. So, wenn das passiert, wenn die ganze Schöpfung sie verehren wird, das heißt zu diesem Zeitpunkt, es steht es noch in der Zukunft, das ist noch nicht passiert. Wenn sie das tun werden, dann kommt eine Verheißung, schaut mal Vers 10, dann heißt es, so werden die 24 Ältesten niederfallen von dem, der auf dem Thron sitzt und den anbeten, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, und werden die ihre Siegesgrenze niederwerfen vor dem Thron und sagen, denn du bist würdig, unser Herr und Gott, und Herrlichkeit und Ehre und Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge geschaffen und deines Willens waren sie und sind sie erschaffen worden. Das ist die Haltung. Was machen sie? Sie fallen nieder. Die 24 fallen nieder vor dem Schöpferthron, weil sie wissen, das ist der Schöpfer. Und darum beten sie ihn an und verherrlichen ihn. Das ist die würdige Haltung. Und wenn ihr dann in Kapitel 5 geht, wenn ihr euch fragt, ja, wann wird das passieren? Wann wird die Schöpfung ihn anbeten? Wann werden die 24 Ältesten niederfallen? Ich lese euch vor, Kapitel 5, ab Vers 8. Vers 7, Entschuldigung. Nee, Vers 8 ist okay. Und als es das Buch nahm und fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm, und sie hatten an jeder eine Harfe in goldene Schalen, viele Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Als er das Buch öffnete, als er sich für würdig erklärt wurde, nämlich geschlachtet, auferstanden und zu Rechten des Vaters sich gesetzt hat, dann fielen alle vor ihm nieder. Das ist die gebührende Haltung, das ist der Respekt. Hier geht es um Respekt. Und wir als Christen begegnen Gott mit Respekt, weil wir wissen, wer er ist. Und nicht so nebenbei, als ob das unser Kumpel wäre. Als ob wir nicht verstehen, wer er ist und wer wir sind. Mit gebührendem Respekt. Darum geht es hier. Und das ist unsere Haltung als Christen. Wenn wir aber keine Christen sind, das war jetzt falsch ausgedrückt, wir sind es. Wer aber kein Christ ist, wer nicht in Christus ist und Christus nicht in ihm ist, der hat keinen Anteil an der Vergebung. Und dann ist Gott sein Feind. Und wisst ihr was? Dann muss sich dieser Mensch wirklich fürchten. Denn es ist schlimm, in die Hände des lebendigen Gottes zu kommen. Es gibt nichts Schlimmeres, als Gott als Feind zu haben. Dann ist Furcht angesagt. Mit Furcht und Zittern, dann ist wirklich, man erzählt, ich war ja nicht dabei, so alt bin ich nicht, als Whitfield gepredigt hatte und diesen Zorn Gottes predigte über die Ungerechten, da haben sich die Leute buchstäblich an die Säulen der Gemeinde festgehalten und geschrien und Angst gehabt, weil sie so fürchten, wie so ein vom sinkenden Schiff. Einfach so, die haben sich festgehalten und die haben Panik gehabt. Muss gewaltig ihnen den Zorn Gottes vor Augen gemalt haben. Menschen, die Christus nicht haben, müssen Gott fürchten. Geht mal in Matthäus Kapitel 10, 28. Matthäus Evangelium, Kapitel 10. Vers 28. Da heißt es, und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl die Seele als auch den Leib zu töten vermag in der Hölle. Das ist die Furcht, dass man, das ist jetzt nicht Respekt, das ist nicht Ehrfurcht, das ist, du sollst dich fürchten, du sollst Angst haben. Nicht vor Menschen, nicht von irdischen Dingen. Fürchte dich vor Gott. Wenn du Christus nicht hast, dann hast du jeden Grund, in Angst zu leben. Das ist die Botschaft der Schrift. Aber wir sind doch in Christus, oder? Und darum fürchten wir uns nicht in dieser Weise. Unsere Seele wird nicht in die Hölle geworfen. Das ist ja Heilsgewissheit. Aber wir wissen, wer er ist. Und darum kommen wir in einer ehrfurchtsvollen Haltung zu ihm und begegnen ihm. Und jetzt noch ein Punkt, und damit hoffe ich, dass abgeschlossen, beziehungsweise die Weichen hier haben, damit wir uns mit dem Wort Gottesfurcht in der Weise beschäftigen, wie Petrus es meint. Auch wenn wir wissen, dass wir Frieden mit Gott haben und keine Angst vom Verlust unseres Heils haben, Wir sind sicher in seiner Hand. Da werde ich nicht müde, euch zu lehren, bis der Herr Jesus Christus wiederkommt. Das immer wieder zu sagen. Wenn das ist, bedeutet nicht, es bedeutet nicht, nochmal, es bedeutet nicht, dass ich mich nicht fürchten soll von Konsequenzen von Sünde. Das heißt, wenn ich bewusst in Sünde lebe, wisst ihr, was mein Herr tun wird? Wird das tolerieren? Wird das gutheißen? Die Schrift sagt, dann kommen wir unter Zucht. Das heißt, damit wir nicht verloren gehen, 1. Korinther Kapitel 11, richtig? Weil wir uns selbst nicht richtig beurteilen, weil wir den Umgang miteinander nicht richtig beurteilen, weil wir lieblos handeln, den Geschwistern gegenüber, Gott gegenüber, weil wir eben keine ehrfurchtsvolle Haltung ihm gegenüber in unserem Lebenswandel haben, dann kommen wir unter Zucht. Das heißt, er wird uns erziehen. Und ich, ganz ehrlich, ich habe auch von der Erziehung meiner Eltern mich ein bisschen gefürchtet. Es ist nicht so, dass ich dachte, oh nein, ich werde nicht mehr ihr Kind sein. Aber ja, habe schon mal Angst gehabt. Das ist eine andere Furcht. Hier geht es nicht um die Furcht, ich gehe verloren. Hier geht es darum, ich weiß, es gibt Konsequenzen und davor fürchte ich mich, oder? Wenn der Herr mir einen Tritt in den Hintern gibt und sagt, komm raus aus deiner Bequemlichkeit. Ich habe Angst davor, wenn er mich auf Dinge hinweist, wo ich stur bin und in den Verharren, wo ich mich fest verrenne, wo mein Herz hart gemacht habe und er tief bohren muss, tief graben muss. Ich habe Angst davor, wenn das passiert. Und von daher gehört da auch eine gesunde Gottesfurcht in dieser Weise, dass ich weiß, dass die Erde liebt, die züchtigt er. Und dafür, und in dieser Weise sagt der Hebräerbrief, Kapitel 12 im Hebräerbrief, redet auch davon und sagt, dass diejenigen, die Gott liebt, die züchtigt er. Und dann sagt er am Ende was? Dass wir Gott fürchten sollen. Aber warum redet er? Geht mal mit mir Kapitel 12 im Hebräerbrief, damit ihr diese Stelle recht auch einordnen und könnt und dann nicht Panik bekommt, wenn ihr mal an diesem Punkt seid und da steht, oh nein, wir müssen doch Gott fürchten. Hebräerbrief, Kapitel 12. Dass wir unter die Züchtigung kommen, das ist Kapitel 12, ab Vers 6 nur als Beispiel, denn wenn der Herr liebt, den züchtigt er, er schlägt aber jeden Sohn, den er annimmt. So, das ist kein Widerspruch, sondern wir verstehen, das ist Erziehungsmaßnahme und trotzdem habe ich Angst, wenn Gott mich erzieht, das tut weh. So, das ist eine andere Angst. Ihr versteht, was ich meine damit. Und schaut mal, was er am Ende von diesem Kapitel, und das ist wichtig, dass wir diesen Kontext haben, dass wir auch diese Stelle vorher gelesen haben, sonst wird es schief wieder. Schaut mal in Kapitel 12, Vers 29, vielleicht lese ich 28 mit. Deshalb lasst uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, so wir empfangen es, es ist uns gegeben, wir werden es empfangen, dankbar sein, wodurch wir Gott wohlgefällig dienen mit Scheu und Furcht. So, da kommt das Furcht. Hier geht es nicht mit Scheu und Gottesfurcht. Das ist nicht das Konzept, das hier Hebräerbrief der Schreiber behandelt oder in diesem Sinne, sondern eben, indem wir verstehen, weil wir ein Reich bekommen, weil wir Kinder Gottes sind, weil wir Anteil haben an diesem herrlichen Erbe. Er wird uns nicht einfach uns sich selbst überlassen, er wird uns dazu bringen, dass wir das Reich erben werden. Und darum, was wird er tun? Uns züchtigen. Und darum sollten wir das fürchten. Wenn wir diese Zucht oder wenn wir uns dem entziehen, beziehungsweise wenn wir eben nicht in seinem Willen leben, wenn wir nicht wohlgefällig ihm dienen, mit Furcht. Das ist das Konzept. Könnt ihr mir folgen soweit? Und wir müssen da weise sein, dass wir unterscheiden und dass wir, wie gesagt, an dieser Stelle nicht mit der Stelle oder das, was Petrus da meint, das ist nicht das hier, wovon er redet, von dem zum Beispiel der Hebräerbriefschreiber redet oder Apostelgeschichte. Als Hananias und Sapphira, was haben die gemacht? Bestohlen, richtig? Gott bestohlen. Ich glaube nicht, dass sie das ewige Leben verloren haben. Ich glaube nicht, dass sie jetzt in der Hölle sind, als sie auf der Stelle umfielen. Das ist jetzt nicht das Thema, um das euch zu erklären, aber ich bin mir sicher, ich könnte es. Sondern sie starben leiblich. Und warum taten sie das? Das war die erste Sünde in der Gemeinde. Das war das erste Mal, dass der Satan Kinder Gottes fand, deren Herz habgierig war, nicht Gott wohlgefällig und sie in dieser Habgier handelten und was getan haben? Gott verunehrt haben und die Sünde in die Gemeinde kam. Was glaubt ihr, wird Jesus dieses Ereignis einfach so spurlos an sich vorübergehen lassen, ohne der Gemeinde ein Statement abzugeben? Liebe Freunde, wenn man immer sterben würde, in dieser Weise wie Hananias und Saphira, wenn man habgierig handeln würde, wären unsere Plätze werden noch weniger wie jetzt. Ja. Es werden nicht mehr viele in der Gemeinde sein. Wir sind alle habgierig. Jeder auf seine eigene Art und Weise. Das ist nicht, sondern was da passiert ist. Gott macht, gibt, Jesus Christus zeigt etwas. Und wisst ihr was? Geht mal mit mir Apostelgeschichte 5, Vers 11. Ganz kurz vielleicht noch dazu. Apostelgeschichte 5, Vers 11. Die letzten Male, Predigten und so weiter, ich immer so unter Druck, dann habe ich mich gescheut, alles nachzuschlagen. Jetzt entschleunigen wir das Ganze wieder, gucken wir uns die Stellen genauer an. Apostelgeschichte 5, Vers 11, da heißt: Und es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, welche dies hörten. Was hörten? Was mit Hananias und Saphira passiert ist. Glaub mir, der Spendeneingang war nächsten Sonntag reichlich. Da haben sie sich zweimal überlegt, ob sie etwas. Der Herr sagt nicht, du sollst alles geben. Petrus macht deutlich, warst dir nicht frei, so viel zu geben, wie viel du wolltest. Du hättest von dem Verkauf des Ackers 3 Euro spenden und die 3 Millionen behalten können. Wäre kein Problem. Hätte Gott nicht gesagt, oh, was machst du? Es ist deins, überhaupt kein Problem. Das Problem ist nur, du wolltest vor den Leuten als der große Spender dastehen und von ihnen geehrt werden, weil andere das getan haben. Das Problem war nicht das Geld, sondern es ist die Haltung, dein Herz ist dein Problem. Das ist die Geschichte hier. Und darum lässt Jesus etwas geschehen. Er tut etwas, sie sterben. Und was passiert? Furcht kommt über die Gemeinde. Das heißt, es gibt für Sünde Konsequenzen. Hier ist nicht die Rede, dass sie verloren gehen, kein ewiges Leben mehr haben. Ich bin mir sicher, wir werden treffen. Aber wer bin ich schon, dass ich das sage? Sie sind Kinder Gottes, sie verlieren nicht das Heil. Ein Kind Gottes ist in seinen Depressionen, hat keine Kraft mehr, ist mutlos und schmeißt sich vor den Zug. Was passiert mit dem? Er stirbt, richtig? Welche Konsequenz wird er haben? Nehmen wir mal an, er stirbt, der Leib, das ist die Konsequenz, er stirbt. Nehmen wir mal an, die Füße werden ihm abgefahren, was ist dann? Wachsen ihm die Füße nach? Konsequenz, er wird die Konsequenzen spüren für sein Unglauben, für sein Zweifel, für diese Dinge. Das bedeutet nicht, dass er verloren ist. Für welche Sünde ist Jesus nicht gestorben? Welche Sünde vermag sein Blut nicht zu retten? Welche? Nur eine, wir kennen das, gell? Die Lästerung des Geistes. Was sie bedeutet, haben wir uns angeschaut im Markus-Evangelium einige Jahre zurück. Aber das ist, wir müssen begreifen, dass hier geht es um eine andere Furcht. Das ist nicht die Furcht, dass wir verloren gehen, sondern hier geht es darum, dass wir auch die Konsequenzen fürchten. Wir werden Konsequenzen spüren, wenn wir eben nicht ein gottwohlgefälliges Leben führen und unter Zucht kommen. Darum geht es hier. Von daher bedeutet das, was ihr auch mit Sicherheit zitiert und kennt, denn was ist unsere Weisheit? Gottes Furcht. Denn Gottes Furcht ist doch der Anfang der Weisheit, richtig? Das heißt, wenn ich anfange, Gott zu fürchten, das heißt, in ihm in der gebührenden, respektvollen Handlung beginne, ich weiß, wer er ist, ich weiß, wer ich bin, dann beginnen wir, weise zu sein. Und was ist biblische Weisheit? Gelebte Lehre. Das heißt, dann beginne ich so zu leben, wie es ihn verherrlicht, indem ich weiß, wer er ist und wer ich bin. Das ist Weisheit. Und darum ist die Weisheit der Anfang der Erkenntnis, der Anfang des Verständnisses. Das ist die Grundhaltung, die wir brauchen. So, das einfach als ein Rahmen, wenn wir gleich mit diesen Dingen beschäftigen, damit ihr auch versteht, wovon ich rede oder wovon ich nicht rede und warum ich diese Dinge hier unterscheide. Ich habe noch fast eine halbe Stunde, noch nicht ganz, aber und von daher lasst uns jetzt aber die Gottesfurcht anschauen, von der Petrus redet. Und das hier ist es etwas anderes. Nicht, dass es komplett etwas anderes, aber trotzdem hat es eine andere Intention. Schaut mal, Petrus sagt in 2. Petrusbrief, Kapitel 1, ich lese in Vers 6 euch nochmal diese Paarung vor. Da heißt es, ich nehm Vers 6 wirklich komplett mit, in der Erkenntnis aber Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit aber Ausharren, in dem Ausharren aber Gottesfurcht oder Gottseligkeit. Und da muss ich sagen, da finde ich diese ältere Übersetzung besser als die neuere. Also die Gottseligkeit, weil es mich nicht so schnell in diesen Gedanken der Furcht erführt, sondern mir sagt, du musst etwas anders denken hier. Gottseligkeit, selig ist doch nicht schlecht, oder? Glückselig sind die. Das schwingt hier mit. Seligkeit. Mit Seligkeit hat auch was mit Rettung zu tun. Glücklich sein, glückselig sein. So. Also das Ausharren braucht diese Gottseligkeit. Schaut mal, es ist der gleiche Begriff, den ihr in Vers 3 schon gelesen habt, im 2. Petrusbrief, Kapitel 1. Denn da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit oder Gottesfurcht oder Frömmigkeit, je nachdem, euch geschenkt hat durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat. So, das heißt, wenn in Vers 3 schon Gottseligkeit hier steht oder Gottesfurcht. Und in Vers 6, da wird Petrus nicht die Bedeutung wechseln und ein anderes Konzept uns da vorstellen, sondern was hat uns göttliche Kraft zu was gegeben? Zum Leben und zur Gottesfurcht, das heißt zu einem gotteswürdigen Lebenswandeln. Das ist das Konzept. Dass eine göttliche Kraft uns alles gegeben hat, dass wir einen Lebensstil führen, das Gott verherrlicht, so könnte man es übersetzen. Er hat uns alles gegeben, damit wir gottesfürchtig leben können. Damit wir ein Leben leben, das ihn verherrlicht. Das ist das Konzept der Gottesfurcht. Darum übersetzen auch andere es als Frömmigkeit. Und das ist negativ belegt, vor allem in Baden-Württemberg ist es nicht so positiv. Das sind die Frommen, die Spießer. Aber Frömmigkeit hat was, das ist eine Lebenshaltung, das ist ein Lebensprinzip, das ist ein Lebenswandel. Das hat was mit Frömmigkeit zu tun, Gott fromm zu sein. Petrus also redet hier, dass das Ausharren eine Lebenshaltung braucht, eine Grundsatzhaltung eines von uns, in unserem Glauben. Wir brauchen eine Grundsatzhaltung, wie wir einfach unseren Glauben ausmachen. Das heißt, ich sage es vielleicht sogar an dieser Stelle. Es geht sogar so weit, dass die Kinder Gottes oder Menschen, die Erkenntnis haben, den Glauben haben, als Gottesfürchtige bezeichnet werden in der Schrift. Es gibt einige Stellen, wo man nachlesen kann, und er war gottesfürchtig. Zum Beispiel der Apostelgeschichte 10, der römische Cornelius. Zum Beispiel, von ihm ist die Rede. Also ich habe einige Bibelstellen, von denen ich euch zeige, dass Männer und Frauen als gottesfürchtig bezeichnet werden. Was heißt, es wird gesagt, die haben einen bestimmten Lebenswandel, eine Grundhaltung, wie sie Dinge, warum sie tun, was sie nicht tun, was sie sagen, was sie nicht sagen. Und das, dann sagt man, er ist gottesfürchtig. Nicht, weil er vor Gott Angst hat. Das ist nicht die Beschreibung, sondern es hat was mit seinem Lebensweg zu tun, mit seiner Lebensgestaltung zu tun, mit seiner Lebenshaltung zu tun. Von daher, das ist das Konzept, das wir hier haben. Und Petrus sagt, das Ausharren muss zu einem Lebenswandel, zu einem Lebensprinzip in euch werden. Nicht nur ein einmaliger Entschluss oder eine kurze Euphorie oder ja, ich will mal durchhalten. Nein, das muss euer Leben sein. Wenn man sagt, was macht dich aus? Dann sagt man, er ist gottesfürchtig. Das heißt, sein Leben dient dazu da, alles, was er tut, dient dazu da, dass Gott verherrlicht wird. Das macht sein Leben aus. Er prüft, er reflektiert, seine Entscheidungen, seine Überlegungen, seine Taten, alles wird da von diesem Prinzip geleitet, auf Gott ausgerichtet sein. Für ihn, wegen ihm, aus ihm, zu ihm, alles tue ich aus diesem Grund. Das ist nochmal, ich wiederhole es, das hat was mit einem Lebenswandel zu tun. Das ist hier mit Gottesfurcht hier gemeint. Die personifizierte Gottesfurcht. Wisst ihr, was das ist? Wer es ist? Geht mal mit dem Timotheusbrief. 1. Timotheusbrief. Erster Timotheus, Kapitel 3, Vers 16. Paulus schreibt, und anerkannt, groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit oder Gottesfurcht. So anerkannt, bestätigt, das ist wie ein Glaubensbekenntnis, das man hat. Und jetzt schreibt Paulus sein Glaubensbekenntnis. Er hat das schneller hingekriegt und kürzer als wir es. Schaut mal sein Glaubensbekenntnis. Er sagt, es ist ein Geheimnis. Und dieses Glaubensbekenntnis hat die Gottesfurcht. Und sagt, erst einmal ist die Gottesfurcht ein Geheimnis. Aber dieses Geheimnis ist eine Person. Und er redet von der Gottesfurcht und sagt, der offenbart worden im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. Das ist Gottesfurcht. Wie meinst du mit Gottesfurcht? Das ist die Person. Das ist so, wie die personifizierte Weisheit Christus ist, denn in ihm alle Schätze der Erkenntnis und der Weisheit verborgen sind. So ist die Gottseligkeit, Gottesfurcht, ein gottesfürchtiger Lebenswandel. Wer hat das gelebt? In perfekter, vollkommener Weise. Christus. Wer hat alles, was er getan hat, mit einem Ziel und aus einem Grund getan? Das ist Gottesfurcht. Deswegen sagt Paulus, Christus ist Gottesfurcht. Wollt ihr einen gottesfürchtigen Lebenswandel anschauen? Schaut euch Christus an. Und sagt, das ist ein Geheimnis. Es muss offenbart werden, das muss man verstehen, erkennen. Aber das Geheimnis ist Christus. Von daher erstmal, daher kommen wir. Das hilft uns schon, eine gute Ausrichtung dazu bekommen, wenn wir von Gottesfurcht reden. Dann gucken wir uns Christus an und verstehen, was bedeutet gottesfürchtig. Hat Christus von seinem Vater Angst gehabt? Fürchtete er, oh, er wird seinen Plan nicht erfüllen, oh, er wird vielleicht mich doch nicht retten oder finden wir irgendwas, Angst vor Gott? Im Gegenteil. Und das geht mit mir diesen Weg, damit wir verstehen, was das Ausharren des Christus, was hat Jesus geholfen, bis zum Tod und in der Auferstehung auszuharren? Was hat ihm geholfen, den ganzen Weg zu gehen? Und ich werde euch zeigen, das war Gottesfurcht. Eine herrliche Beschreibung dieses Prinzips des Lebens. Prinzip der Gottesfurcht findet ihr mit mir im Psalm 16. Ist es okay, wenn wir so immer wieder hin und her? Psalm 16. Ihr denkt schon, ein herrlicher Psalm, gell? Daher ein herrlicher Psalm, weil er uns in einer wunderbaren Art und Weise das Erlösungswerk Jesu Christi vor Augen malt und schon vorher verkündigt, was Jesus getan hatte. Nämlich in seinem Leiden, in seinem Sterben und seiner Auferstehung. Das verkündigt der Psalm 16. Und dieser Psalm 16 zeigt, wie Jesus als der Sohn Gottes, als der Messias, wie er diesen Weg gegangen ist und was seine Perspektive war. Was ist diese Gottesfurcht? Schaut mal, ich lese euch, das sind nicht viele Verse, Vers 11, von daher lasst mich das euch kurz lesen. Bewahre mich, Gott, denn ich berge mich bei dir. Ich habe zum Herrn gesagt, du bist mein Herr, es gibt kein Glück für mich außer dir. Schaut mal, das ist eine Grundsatzhaltung. Das ist eine Ausrichtung, das ist eine Lebenshaltung. Ich bin einfach, bewahre du mich, ich will bei dir sein. Ich brauche nichts anderes, nur dich. Mehr brauche ich nicht. Dann heißt es, an den Heiligen, die auf der Erde sind, an den Herrlichen ist mein Wohlgefallen. Das heißt, ich freue mich an denen, die gleiche Haltung haben wie ich, wenn ich das jetzt mal hier kurz zusammenfasse. Vers 4. Zahlreich sind die Schmerzen derer, die einen anderen Gott nachlaufen. Ich werde ihre Trankopfer von Blut nicht spenden und ihren Namen nicht auf meinen Lippen nehmen. Also, diejenigen, die dir nicht folgen, die diesen Lebensweg, diese Haltung nicht haben, die dich nicht verherrlichen, die haben ein Problem, sagt er. Ich habe nichts mit denen gemein. Ich will nicht das, was sie tun. Die sollen sich fürchten. Die sollen Angst haben. Vers 5. Der Herr ist das Teil meines Erbes und mein Becher. Du bist es, der mir das Los festlegt. Versteht ihr den Becher? Kennt ihr den Becher? Den der Herr, die Christus festlegt, den Becher, den er voll austrinken musste, das ist der Leidensbecher. Und er sagt, du bist es, der mein Erbteil festlegt. Du bist der, der mir den Becher voll macht. Und ich berge mich bei dir. Ich nehme es aus deiner Hand. Warum? Warum konnte er diesen Becher nehmen? Warum konnte er voll des Vertrauens diesen Becher nehmen? Vers 6. Die Messschnüre sind mir gefallen. Auf liebliches Land. Ja, mein Erbteil gefällt mir. Er weiß, was er bekommen wird. Er weiß, was nachdem er den Becher austrinken wird, was er dann erben wird. Er hat eine Perspektive nach vorne. Er weiß, was Gott ihm Gutes tun wird, wenn er diesen Weg ganz geht und ausharrt bis ans Ende. Ein Erbe ist ihm versprochen. Übrigens, wie auch uns, oder? Schaut mal Vers 7. Ich preise den Herrn, der mich beraten hat. Selbst des Nachts unterweisen mich meine Nieren. Das heißt, ich bin durch und durch durchdrungen durch dich und von dir. Ich schlafe und selbst meine Nieren stehen übrigens für das Unbewusste bei Menschen. Die hebräische Sprache ist wirklich wunderschön. Da sind die Körperteile wie Herz und Rachen und so, die sind wirklich, haben geistliche Bedeutung. Da geht es nicht einfach, die Niere ist dann halt, nierensteinfrei, sondern hier geht es um das Verborgene des Menschen, das Unergründliche des Menschen, in Niere, das hat auch was mit Gewissen zu tun übrigens. Wenn ihr das, nicht so abschweifen. So, auf jeden Fall, das heißt, er vertraut Gott so sehr, dass er sagt, er leitet mich, selbst wenn ich schlafe, arbeitet an mir. Ist gut, gell? Ich finde es herrlich. Selbst wenn ich schlafe, auch er geht so tief in mich hinein, ich schaue das nicht alles, aber er ist am Wirken, er tut das. Und jetzt schaut mal, was die Folge ist. Und da auf diesen Vers möchte ich hinaus, Vers 8. Ich habe den Herrn stets vor Augen, weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Das ist Gottesfurcht. Das ist von Gottesfurcht, von dem Petrus hier redet. Ich habe den Herrn stets vor meinen Augen. Ich habe den Herrn vor meinen Augen gestellt. Das heißt, in allem, was ich tue, jedes Mal, wenn ich über das nachdenke, wenn ich eine Entscheidung treffe, wenn ich mein Leid anschaue, wenn ich den Becher anschaue, wenn ich schlafe, ich habe ein Anliegen, der Herr ist vor meinen Augen. Ich schaue mir immer das Ganze vom Herrn an. Oder durch den Herrn. Das ist die Haltung, das ist Gottesfurcht. Ich übersetze es anders, das ist Frömmigkeit. Darum geht es hier. Dieses Wort, das mit Gottseligkeit, Gottesfurcht, das ist nicht so einfach zu übersetzen, aber hier ist dieses Konzept eben, den Herrn vor Augen haben. Ich habe den Herrn vor Augen gestellt. Warum? Ich lieb ihn und ich will ihm dienen, ich will ihm folgen, ich will alles für ihn tun. Das ist das, was hier, ich habe den Herrn vor meine Augen gestellt. Übrigens ist nicht David. Ich habe oft das gehört, das ist nicht David, der alles für den Herrn getan hat. Das hatte David nicht, definitiv nicht getan. Also wenn David immer den Herrn vor Augen gestellt hätte und Gott den David auch nachts sein Gewissen unterwiesen hätte, dann hätte David die Dinge nicht getan, die er getan hätte. Das ist hier nicht David. Das ist der Sohn Gottes. Ihn hat der Herr unterwiesen. Das ist die Perspektive, das ist Gottesfurcht. Ich habe permanent Gott vor mir. Das ist die Haltung, die es braucht. Um auszuharren, braucht es diese Haltung. Das heißt, wenn ich mich anschaue, wenn ich mich permanent vor Augen habe, glaubt ihr, dann wird das Ausharren sehr schwer sein. Wenn ich aber den Herrn vor Augen habe, dann wird das Ausharren Kraft haben. Ausharren braucht diese Perspektive. Wir tun das nicht, weil wir uns fürchten, weil wir Angst haben, Gott wird uns bestrafen, wenn wir nicht durchhalten. Das ist nicht die Quelle der Kraft und die Motivation auszuharren, sondern ich stelle mir meinen Herrn immer vor Augen. Ich liebe ihn. Er ist mir genug. Ich will niemand anderen. Ich will mit ihm leben. Ich will für ihn leben. Das will ich. Mehr will ich nicht. Das ist die Perspektive, die Ausharren braucht. Wenn jemand sagt, oh, du musst, und sonst wird Gott böse oder sonst gehst du vom Glauben verloren, das wird niemals die Kraft haben, dich durchzutragen. Aber wenn du die Liebe Gottes erkannt hast und dein Herz die Liebe ausgegossen ist, dann behalt das vor Augen. Tu es für ihn, weil du ihn liebst. Das ist eine ganz andere Quelle der Kraft. Davon ist hier die Rede. In 1. Korinther Kapitel 10, ihr habt noch nicht umgeschlagen, gell? Lasst mich das Gott zu Ende lesen, das ist fair. Vers 9 heißt, darum freut sich mein Herz und jauchzt meine Seele, auch mein Fleisch wird in Sicherheit ruhen, denn meine Seele wirst du nicht im Scheuel nicht lassen, wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Grube sehe. Spätestens hier muss allen klar sein, von wem hier die Rede ist, richtig? Psalm 16 ist Zitat Apostelgeschichte Kapitel 2, Petrus zitiert und sagt, das ist Jesus. So, da, wer dann noch zweifelt, dann muss er gegen Petrus streiten, nicht gegen mich. Aber das ist, mein Herz freut sich. Ich weiß, du wirst mich aus den Toten erwecken. Haben wir die gleiche Hoffnung nebenbei, oder? Denn wir werden doch mit Christus auferweckt werden. Wir sind mit ihm gestorben, wir leben mit ihm, oder? Wir stellen den Herrn Jesus jetzt vor unsere Augen. So wie der Sohn den Vater, stellen wir den Christus vor unsere Augen. Das ist unsere Motivation, das ist unsere Kraft. Vers 11, du wirst mir kundtun den Weg des Lebens, dann zeigt er ihm, du wirst mir zeigen, welchen Weg ich sehe. Wenn wir den Herrn vor Augen stellen, dann wird er uns auf diesem Weg des Ausharrens bis ans Ende, er wird uns führen, er wird uns den Weg zeigen, den wir gehen sollen. Er macht das, du wirst mich zeigen. Und wenn es sogar nachts passiert, wenn du schläfst. Kennt ihr das? Ihr wacht morgen auf und auf einmal ist alles klar. Ich hoffe. Deswegen sagen wir, eine Nacht drüber schlafen. Dann ist man klarer. Manchmal unterweist der Herr. Es gibt so ein paar Entscheidungen, das wissen meine Brüder nicht so sehr aus dem Gemeinderat, aber ich habe diese Erfahrung gemacht. Wir haben als junger Diakon in der Gemeinde, hatten wir eine schwierige Entscheidung zu treffen und wir diskutierten und stritten darüber und was das Richtige sei und dies schien richtig und dies schien falsch und dann wiederum anders und das Argument war auch nicht schlecht und so weiter. Auf jeden Fall kamen wir auf keinen grünen Zweig. Und da haben wir uns entschieden, ich weiß, das war eine meiner ersten Erfahrungen im Gemeinderat, haben wir uns entschieden, uns diese Sache das nächste Mal zu bereden und es zu vertagen. Und ich habe etwas erlebt, was Wunderbares. Eigentlich waren es, ich sage es, über 80% gegen diese Sache, die wir beschlossen wollten, und 20% waren dafür. Und als wir das nächste Mal uns trafen, war eine 100%ige Einstimmigkeit. Und ich habe mich gefragt, wie kann das sein? Und bei mir selber, ich war übrigens auch auf der anderen Seite. Und dann dachte ich, wie kommt es dazu, dass wir auf einmal so einig sind? Und es hat einfach diese Zeit gebraucht, dass der Herr im Schlaf uns gesagt hat, was richtig ist. Und es braucht manchmal dann erst in der nächsten, also die Nacht muss man drüber schlafen und dem Herrn die Gelegenheit geben, uns da die Wahrheit zu offenbaren oder uns so auszurichten. Und eins ums andere Mal, wenn ich sage, ja, das machen wir nächstes Mal, heute hören wir es nur an, dann hat es oft diesen Grund. Und dass ich weiß, der Herr muss erst mal reden. Und dann treffen wir uns wieder und dann ist ganz oft doch Einigkeit. Haben wir selber auch hier schon ein paar Mal erlebt. Dann war es klar, so machen wir es. Ja. Der Herr vermag das. Wir stellen den Herrn vor unsere Augen. Er leitet uns, er führt uns, er tut uns kund die Wege des Lebens. Ihm folgen wir. Er steht vor unsere Augen. Herrliche. Und übrigens, das ist Lieblichkeiten. Da heißt es, Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht, Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. Wie viel ist da Furcht dabei? Wenn man diesen Blick hat, wenn man Jesus so vor Augen hat, dann heißt es, Fülle von Freuden. Nicht eine Fülle von Angst und Furcht. Nein, so in dieser Weise stellen wir Jesus nicht vor unsere Augen. Ist vor deinem Angesicht. Lieblichkeiten in deiner Rechten, in deiner Handelnden, in deinem Machenden. Du tust Gutes. Lieblich handelst du mit mir. Gibt es eine schönere Perspektive? Ist es gut, so den Herrn vor Augen zu haben? Diese Perspektive brauchen wir, um auszuharren. So auf den Herrn zu schauen, in dieser Weise. Paulus sagt es in 1. Korinther Kapitel 10, Vers 31. Wer weiß, was drin steht? Keine Angst, ich wüsste es auch nicht auf Anhieb. Ich müsste auch schauen. Schlagen wir auf 1. Korinther 10. Und wenn jemand es wüsste, freut mich. Und in Demut nichts gesagt hat, um mich nicht zu beschämen. 1. Korinther 10, Vers 31. Das ist ein weiterer Vers, den ich schon mir sehr früh ins Herz geschrieben habe und als meine Ausrichtung genommen habe. Da heißt Folgendes. Ihr versteht gleich, warum. Ob ihr nun esst oder trinkt, das ist so der Punkt, gell? Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zu Ehre Gottes. Das ist eine andere Umschreibung von Psalm 16. Stellt Gott vor euer Angesicht. Und was meint Paulus? Paulus geht jetzt nicht, dass wir anfangen sollen, Vater, segne diese Speise und zu Kraft und dir zu Preise, dass wir beim Essen schon beten sollen. Das ist nicht der Punkt. Paulus sagt, schaut mal, was macht ihr jeden Tag immer und werdet bis ans Ende des Lebens tun? Was ist das, was Ihnen schon eine Gewohnheit bei euch ist? Was tut ihr automatisch? Essen und Trinken. Das ist jetzt nichts, da versteht mich nicht falsch, das ist nicht super Heiliges, nicht super Aufwendiges, wo man so viel Ausdauer braucht, oder? Oh, jetzt muss ich echt mal bis zum Ende essen. Bis zum Ende meines Lebens trinken. Oh, Herr, hilf. Wenn ich nicht denke, okay, bis abends nichts essen, Herr, hilf. Ja. Das ist eine andere. Paulus sagt, wenn bei den Dingen, die ihr schon gerne und mit Freuden und in einer eigentlichen automatischen Ausdauer tut, bei den alltäglichsten Dingen, tut das schon für die Ehre, tut es für Gott. Sagt, Herr, und deswegen bete ich das auch gerne, segne Vater diese Speise, uns zu Kraft und dir zum Preise, zu deiner Ehre. Das ist ein gutes Gebet, wenn man es vom Herzen meint. Herr, indem ich esse, wird mein Leib gestärkt, ich kann dir dienen. Du kannst dadurch verherrlicht werden. Herr, so ein herrliches Essen hast du mir geschenkt. In den kleinsten Dingen Gott vor Augen stellen. Nicht als selbstverständlich nehmen, als ob, ja, diese Dinge interessieren Gott nicht. Ja, was interessiert er sich für mein Steak? Also ich esse nicht nur Steaks übrigens. Ich glaube, das kommt irgendwie so falsch rüber. Ab und zu Pelimeni liebe ich auch. Nein, bei den normalsten, bei den Dingen, die wir schon gerne tun, alles, ich stelle Jesus vor Augen, vor mir und sage, Jesus, für dich, mit dir und durch dich, darum geht's. Mein ganzes Leben. Mit Sicherheit bin ich nicht der größte Vorbild in diesen Dingen, aber es gibt Gebetszeiten, ich weiß, da nehme ich mir Zeit, dann setze ich mich hin und beginne den Tag und sage, Herr, hier, leg alles zu deinen Füßen. Das mache ich. Aber meine Gebetszeiten, die intensivsten, sind nicht zu einer bestimmten Zeit. Die sind in meinem Alltag. Denn egal, was passiert, ich muss was nehmen, was nicht sofort meine Familie bloßstellt. Irgendwas passiert und ich nehme das und ich denke, oh nein, und dann kommt sofort der Gedanke, okay, Herr, wie soll ich mich da verhalten? Was ist, jetzt sage ich es, meine Frau kommt mit dem Auto, Scheibe, Steinschlag, oh, Stress, als ob ich nichts anderes zu tun habe, als mich jetzt zu einer bestimmten Firma zu begeben, die repariert, tauscht aus. Ich habe andere Dinge zu tun und nach dem Fleisch, aber ich dann in mir, okay, ich stelle meinen Herrn vor Augen. Jesus, was hast du damit vor? Und allein schon, wie reagiere ich dann meiner Frau gegenüber? Wie verherrliche ich dich, indem ich sie anmotze und ich kann nichts dafür? Oh, musstest du vor einem Traktor fahren? Das verherrlicht Gott nicht. Versteht ihr, was ich meine? In den ganz einfachsten Dingen. Wie verherrliche ich ihn? Wie stelle ich ihn vor meinen Augen? Ich hoffe, ihr versteht das Prinzip. Und es beginnt beim Essen, beim Trinken und deswegen sagt, esst oder trinkt oder sonst etwas tut, spielt keine Rolle, irgendetwas. Da brauche ich euch keine Listen machen, sagen, das ist geistlich, das verherrlicht Gott, das ist nicht so geistlich, das könnt ihr privat machen, für euch selbst. Nein, lebt, egal was ihr tut, es verherrlicht ihn. Zu Hause, auf der Arbeit, Umgang mit Menschen, in euren Bedürfnissen, in euren Empfindungen, in allem, wir stellen Gott vor Augen. Das heißt vor uns, Das ist Frömmigkeit, das ist ein Lebenswandel, das ist eine Lebenshaltung. Ich mache es für meinen Herrn, ich lebe für meinen Herrn. Und das braucht es, damit wir ausharren können, damit wir durchhalten können in diesem Leben. Wenn wir das nicht vor Augen haben, dann regt man sich über einen Steinschlag auf. Heute kann man es reparieren. Und die Versicherung zahlt es, glaube ich, sogar. Gell? Zumindest repariert sie es. Es gibt größere Probleme als diese. Von daher mal eine grobe Richtung, meine grobe Ausrichtung. Ist das alles? Noch nicht. Das Gute ist, ihr versteht aber jetzt, warum Ausharren Gottesfurcht braucht. Es braucht ein Lebenswandel, das Gott verherrlicht, Gott ehrt. Ihn vor Augen haben, das ist das Prinzip, das Petrus sagt. Aber wir haben in die sechste Paarung in der nächsten Bibelstunde, dann heißt in der Gottesfurcht, aber Bruderliebe. Das heißt, nächste Bibelstunde rede ich wieder über Gottesfurcht, ich gehe mit euch weiter und zeige, wie können wir aber diese Lebenswandel, was braucht dieser Lebenswandel, damit wir das, es braucht auch etwas, es braucht auch Nahrung, damit in diesem Bereich die Gottesfurcht zunimmt. Und das hat was mit Bruderliebe zu tun. Und ich werde euch das in der nächsten Bibelstunde zeigen, wie diese Dinge zusammenhängen und wie wir die Gottesfurcht fördern können. Aber zuerst habe ich noch ein paar Aspekte, die ich euch anhand der Bibel zeigen möchte, was diese Gottesfurcht ist. Aber vom Konzept hoffe ich, dass ihr versteht, um was es hier geht. Ich möchte beten. Jesus, und das auch das Gebet möchte ich beten, um dich zu verherrlichen, Herr. Wenn schon beim Essen der natürlichen Speise wir das tun sollen, um dich zu verherrlichen, wie viel mehr beim Essen der geistlichen Speise. Herr, und das ist etwas, was uns gut tut. Danke, dass wir es haben. Dir zur Ehre, Herr, damit du verherrlicht wirst in allem. Wir verstehen, wir begreifen, wen wir als Freund haben. Es ist der Schöpfer der Welt. Es ist der Herr aller Herren. Es ist der ewige Gott, der uns in seinem Sohn zum Freund geworden ist. Und darum wollen wir in einer ehrfürchtigen Haltung, im gebührenden Respekt, in der Anbetung und Ehre dir nahen und Anteil haben an deiner Liebe, an deiner Freundlichkeit, an deiner Güte und aus Liebe zu dir und nicht aus Furcht ein Leben leben, das dich verherrlicht. Mögest du Gnade dazu geben. Das tust du, denn du hast es gesagt, dass du uns alles gegeben hast, was zum Leben und Gottes Furcht notwendig ist. Du hast uns alles gegeben. Ich danke dir dafür. Amen. Gott segne euch. Kommt gut nach Hause. Es ist noch hell. Wie schön ist das?